Ich hoffe, ihr habt euch so ein Notizheftchen geschnappt. Könnt ihr alle mal aufstrecken? Ich denke, das klappt nicht. Also, bei der Predigt von Gernot, das ist dann die nach mir. Dort lohnt es sich, zum Notizen zu nehmen. Nein, macht das wirklich. Wir wollen das bei dieser Serie ein bisschen prägen. Wir gehen in das Buch Exodus, zweites Buch Mose, und es ist einfach lohnenswert. Nicht, weil wir einfach so schlaue Sachen reden da vorne, sondern weil der Text so packt ist mit Gutem. Da redet Gott zu dir, da bin ich über die Sachen, und die Sachen lohnen sich zum Niederschreiben. Darum, wir haben ganz viele von diesen Büchern. 2 Franken, wenn du es nicht leisten kannst, kannst du ein Geschenk mitnehmen. Nehmt die. Es lohnt sich. So, kleiner Werbeblock mit dem. Und sowieso, die Predigt von Gernot, wenn er dort nicht mitschreibt, dann verpasst er das so viel. Soll ich noch mehr Druck machen? Gut. Ist angekommen. Gut. Also. Zweiter Buch Mose. Wir gehen in die ziemlich lange Predigtreihe zum Exodus. Und die begleitet uns mit ein paar Unterbrüchen. Wir machen den Unterbruch bis zu der Sommerferien und gehen dann nachher weiter bis zu der Adventsserie. Also da begleitet uns eine Zeit lang. In dem zweiten Buch Mose sind einige von den bekanntesten Geschichten der Bibel. Zum Beispiel der brennende Dornbusch, Berufung von einem sehr zögerlichen Moses, der eigentlich nicht wahnsinnig Lust hat auf das. Die 10 Plagen über Ägypten und so der Kampf von diesen Göttern, von Yahweh, dem Gott Israel, und von dem ägyptischen Gott oder den ägyptischen Göttern. Die Teilung vom Roten Meer und das Volk Israel, das in die Wüste geht. Das goldene Kalb, nein, zuerst noch die 10 Gebote am Berg Sinai, die eine moralische und ethische Grundlage bietet, die uns heute noch tausende Jahre von später begleitet. Und dann das goldene Kalb, in dem Moment, wo das Volk das Gesetz überkommt, haben sie es schon gebrochen. Und die Reise geht weiter durch die Wüste und irgendwann das Ziel in Sicht, das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Und das ist für uns nicht mehr ganz so speziell, Milch und Honig. Aber dazumals war das wertvoll wie Öl. Honig macht man nicht einfach so schnell. Und Milch ist auch etwas Wertvolles vom ganzen Fettgehalt. Wenn man das Bild hat, wie einfach Milch fließt und Honig fließt. Wow. Ich weiß nicht, was das für uns heute wäre. Da sind wir halt ein bisschen abgehärtet. So, in dieser Geschichte wirst du dich wiederfinden. Exodus, das ist Evangelium. Das ist Evangelium, das ist eine gute Botschaft von einem guten Gott. Die Bibel erzählt eine grosse Geschichte. Und zwar die eine grosse Geschichte, wie Menschen, die in der Gefangenschaft sind, in die Freiheit finden. Egal, ob im Alten Testament bist oder im Neuen. Menschen werden frei. Menschen sind in einem fremden Land unterdrückt, unter dem Pharao, heimatslos, hoffnungslos, über 400 Jahre vergönnt. Und dann kommt der grosse Befreier. Dann kommt der, wo sie darauf gewartet haben. Er heisst nicht Jesus, er heisst Moses. Und der Moses führt das Volk aus der Unterdrückung in die Freiheit. Mit ihm entsteht ein neues Bild von der Hoffnung. Doch zuerst muss das Volk aus der Gefangenschaft befreit werden. Das Wort Erlösung, also ob du das gewusst hast, kommt aus dem Exodus, aus dem zweiten Buch Mose. Erlösung. Die Israeliten bei der 10. Plage sind daheim, hocken unter den Tisch, essen das letzte Mal, das Passamal, das letzte Mal in der Gefangenschaft. Und an ihren Türen geht der Tod vorbei, die 10. Plage, der Tod. Und überall dort, wo das Blut vom Lamm am Türpfosten ist, geht der Tod vorbei. Und eine erlöste Schar hockt im Haus und trinkt von dem Wein, esst von dem ungesüßten Brot und zieht nachher in die Freiheit. Erlöst, als erlöste Schar. Exodus ist Evangelium. Und bitte hör nicht einfach nur alte Geschichten zu. Die Geschichten in dem zweiten Buch Mose, die erzählen deine Geschichte. Von Gefangenschaft in die Freiheit, in ein freies Leben. Als Volk Gottes. Und jetzt gehen wir an den Start. Das Ziel ist, dass wir heute bis zum Mose in Midian kommen. Okay? Also wir müssen ein bisschen rennen. Sonst geht die Serie bis nächstes Sommer. Und da wollen wir ja doch auch nicht. Weihnachten ist schon ein Witzbild. Also, bis Mose in Midian. Wo befinden wir uns eigentlich in der biblischen Timeline? Gell? Da am Anfang vom zweiten Buch Mose. Ich mache kurz einen Überflug, wie der Moses dort in Ägypten landet. Es hat von Israel die bekannten Stammväter gegeben, der Abraham, der Isaac und der Jakob. Der Abraham hat von Gott das Versprechen bekommen, dass er zu einem grossen Volk wird. hey, so viele Sterne am Himmel, so viel Sand am Meer, so viel Nachkommen wirst du haben. Und dann ist der Abraham in das Land Kanaan gezogen. Das versprochene Land von Gott, wo Gottes Volk in Gottes Land lebt. Der Abraham hat ein Kind bekommen, den Isaac. Vom Isaac wissen wir nicht so viel. Die Bibel ist recht ruhig über sein Leben, aber er hat geheiratet. Und zwar Rebekka. Sie haben Zwillinge gehabt, den Esau und den Jakob. Und dann geht mit dem Jakob Geschichte weiter. Geschichte von Gottes Volk. Eines Nachts kämpft der Jakob mit Gott. Das ist eine komische Situation. Er ringt mit Gott selber. Und Gott kugelt ihm die Hüften aus. Nachher ist er nur noch der humpelnde Jakob, wenn man so Hüfte ausgekugelt hat. Aber nach dem Kampf sagt Gott zum Jakob, du heisst nicht mehr Jakob, jetzt heisst du Israel. Der, der mit Gott ringt. Oder der mit Gott kämpft. Und so ist der Volk Israel mit dem Jakob, hat es den Namen bekommen. Der Jakob hat 12 Kinder gehabt, 12 Söhne. Hat wahrscheinlich noch mehr Kinder gehabt, aber 12 Söhne. Und die 12 Söhne sind zu den 12 Stämmen von Israel geworden. Ein von diesen Söhnen ist der Josef. Kennst du ein bisschen? Der Josef ist ein von diesen 12 Söhnen. Und der Josef wird von seinen Brüdern verkauft. Im Brunnen geworfen, dann verkauft. Wohin? Auf Ägypten. Also Josef in Ägypten, im Gefängnis, als Sklave. Gott lenkt geschickt so, dass der Josef zum zweithöchsten Mann neben dem Pharao aufsteigt. Der Pharao wird sein Freund. Und Gott lenkt es so, dass der Josef zu einem grossen Verwalter wird. 7 Jahre Hungersnot kommen über den ganzen Erdkreis, den ganzen Landteil dort. Und der Josef wird zu dieser Retterperson, die die Menschen bewahrt vor dem Hungertod. Unter anderem kommen auch seine Brüder und sein Vater und seine ganze Familie, ich glaube 70 Personen sind es, nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Und der Josef gibt sich ihnen zu erkennen und sie können sich ansiedeln in Ägypten, im Land Goschen. Im Frieden. Der Pharao gibt ihnen ein ganzes Landstück. Und so landet Israel in Ägypten. Und da sind sie. In Frieden. Okay, aber nicht mehr daheim im Land Kanaan. Und dann, was machen sie? Sie kommen einen Haufen Kinder über. Richtig viele Kinder. So, geht hin und mehret euch. Tag, richtig, richtig ausgeführt. Viel, viel Kinder. Über 400 Jahre. 400 Jahre verstreichen. Und das Volk Israel lebt in Ägypten. Der Josef stirbt, der Pharao, der ein Freund von Josef war, stirbt. Und irgendwann ist die alte Geschichte um den Josef vergessen. Und dann lesen wir 2. Mose 1, 8 bis 9. Da kam ein neuer König in Ägypten an die Regierung, der Josef nicht kannte. Und der sagte, seht, das Volk Israel wird uns zu zahlreich und zu stark. Der Pharao, der Neukönig, fühlt sich bedroht von all diesen Israeliten in seinem Land. Und dann zwingt er das Volk unter Lastarbeit. Er sagt so, die können arbeiten für uns. Die haben eh kein Recht, um da zu wohnen, jetzt werden sie zu Arbeiter. Und es steht in der Bibel, dass sie so Vorratstädte aufbauen haben. Wir sind ungefähr, ist nicht ganz klar, vielleicht 13. Jahrhundert vor Christus. Der Pharao, wahrscheinlich ist der Ramses der Zweite gewesen. Und die Israeliten haben die Vorratstädte Pithom und Ramses gebaut, 2. Mose 1,11. Und da ist die bedrückende Situation am Anfang vom Buch Exodus. Das Volk Gottes versklavt über viele, viele Jahre, 400 Jahre sind sie dort. Und der Pharao, leichter Psychopath, fühlt sich bedroht von dem grossen Volk und sagt, so wir müssen etwas unternehmen. Die dürfen nicht mehr wachsen. Und er entscheidet, dass alle neugeborenen Buben umgebracht werden. Und zwar von den Hebammen bei der Geburt. Und jetzt, und ich finde das faszinierend, lernen wir die ersten beiden Personen im Buch Exodus kennen. Die ersten zwei Akteure von dieser Geschichte Exodus. Wisst ihr was? Zwei Frauen. Zwei Frauen. Und das ist speziell für einen Text, der tausende von Jahren alt ist. Das ist speziell für eine Zeit, die ein bisschen patriarchisch war. Zwei Frauen. Sie heißen Zifra und Pua. Und sie sind zwei Hebammen. Es ist nicht ganz klar, ob sie hebräische Hebammen gewesen sind oder ägyptische Hebammen für die Hebräer. Du kannst es loswerfen und entscheiden, welche, was du willst. Findet es nicht raus. Vielleicht sind es Hebräerinnen gewesen, vielleicht Ägypterinnen, die bei den Hebräerinnen als Hebammen dient haben. Jedenfalls sind die beiden Frauen das allererste Beispiel von zivilem Ungehorsam. Nicht wegen Corona, aber wegen dem Befehl vom Pharao, all die neugeborenen Buben zu töten. Und sie haben gesagt, das machen wir nicht. Sie haben sich widersetzt. Der Mut von zwei Frauen gegenüber der Macht von einem Pharao. So startet Exodus. Gewaltig, he? Der Mut von zwei Frauen gegenüber der Macht von einem Pharao. Und die Bibel, manchmal ist sie so ein bisschen neckisch. Die zwei Frauen werden mit Namen erwähnt. Du kannst ganz Exodus lesen. Du findest nicht heraus, wie der Pharao geheissen hat. So, der Mut von zwei Frauen gegenüber der Macht von einem Pharao. Da wird jetzt eben so ein One-Liner, um in so ein Notizheft hineinschreiben. Also, die beiden Frauen werden zum Pharao beordert. Pharao sagt, ihr kommt hier hin, müsst Rede und Antwort stehen, wieso also meinen Befehl nicht ausführen. Und dann sind da auch noch nicht nur mutige Frauen, sondern clevere Frauen. Die sagen nämlich zum Pharao, ja weißt du, die hebräischen Frauen sind nicht so schwach wie die ägyptischen. Sie sind kräftig. Und wenn die Hebamme kommt, haben sie schon geboren. Vers 19. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das ist eine Notlüge. Sicher schlau, die Wahrheit, eher nicht. Kleine Notlüge. Aber die Bibel gibt einen Kommentar und sagt im Vers 20, Gott ließ es den Hebammen gut ergehen. Einfach so, erste kleine Geschichte im Exodus. Der Pharao tobt weiter, schiebt auf die Seite und sagt, aber es muss diesen Buben an den Kragen, das Volk darf nicht grösser werden. Also trifft er einen anderen Entscheid und er sagt, dass jeder neugeborene Sohn in den Nil geworfen werden sollte. Jeder soll sterben im Nil. Und an dem Tiefpunkt, so viel zerrüttet, so viel kaputt, da startet jetzt sich der Rettungsplan von Gott an zu entfalten. Wieso erst jetzt? Wieso erst an dem Tiefpunkt? Wieso erst nach 400 Jahren in Ägypten? Ich habe keine Ahnung. Das ist so eine Warum-Frage. Gell? Die haben wir einmal in unserem Leben. Warum? Warum Gott? Warum wartest du so lange? Warum der Tod von so vielen Buben? Hat sicher mehr als zwei Hebammen gegeben. Über 600'000 männliche Israeliten, die damals dort gewohnt haben. Also ein Volk von guten über Millionen. Warum Gott? Wir wissen es nicht. Aber der Rettungsplan von Gott fährt sich an entfalten. Und es steht, dass ein Mann aus dem Stamm Levi eine Frau geheiratet hat aus dem Stamm Levi. Und sie kommen das Kind über, einen Sohn, und sie verstecken den Bub 3 Monate lang. Stellt euch das vor, alle, die Mamis sind, kommst du das Kind über. 3 Monate lang verstecken sie den Bub. Und nach 3 Monaten können sie ihn nicht mehr länger verstecken und die Mutter hat einen Plan. Und ich bin auch unsicher, ob da ein Plan aus Verzweiflung ist oder ob da der nächste Plan von einer sehr cleveren und schlauen Frau ist. Könnt ihr selber entscheiden. Die Mutter, die baut einen Kasten aus Papyrusrohr, so eine Box. Und sie macht die Box wasserdicht mit Pech und Harz. Und sie legt das Kind in die Box rein und macht sie einen Deckel drauf. Und dann setzt sie das Bötli ins Schilf am Ufer vom Nil. Also sie lässt es nicht einfach davon schwimmen, so wie man es einmal in Filmen oder Bilderbüchern sieht. Sie setzt sich Schilf am Ufer vom Nil. Und ich kann mir vorstellen, gell, später, sie sagt dann auch noch, dass die Schwester vom Bub soll dort ins Schilf hocken und schauen, was passiert. Ich kann mir vorstellen, dass sie gewusst hat, dass ab und zu dort die Tochter vom Pharao hingeht, go baden. Es war Verzweiflung, aber es war auch Schlauheit. Das Bötli, das ist interessant. Der Kasten, den sie baut, der hat ein hebräisches Wort. Und das Wort ist Tebat. Tebat. Und die einzige andere Stelle, wo das Wort Tebat im Alten Testament vorkommt, wisst ihr, wo das ist? Das ist dort, wo Gott am Noah den Auftrag gibt, ein Tebat zu bauen. Er sagt am Noah, bau ein Tebat, eine Arche, ein Schiff vom Schutz. Weil mein Rettungsplan kommt, eine neue Zeit bricht an, etwas Neues kommt. Und da haben wir die Arche Moses. Ein kleines Schiffli im Schilf am Ufer vom Nil. Aber ein Schiff, das Rettung bringt. Eine Arche, die einen Neuanfang symbolisiert. Tebat. Also die Arche Moses liegt dort in dem Schilf am Ufer vom Nil. Und dann kommt die Tochter vom Pharao an den Ort, wo sie dort regelmäßig badet. Und sie sieht, die Arche. Und sie sagt ihren Dienerinnen, bringen es hier hin. Sie öffnet es und sie sieht dort drin den Bub. Und steht, das Kind brüllt. Sie sieht das brüllende Bübeli dort. Und dann steht in der Bibel, da fühlte sie Mitleid. Da fühlte sie Mitleid. Und sie adoptiert das Kind als eigenen Sohn und sie gibt ihm den Namen Moses. Moses, mit dem S hinten dran, nicht Mose, Moses. Und Moses heisst aus dem Wasser gerettet. Der Moses kommt so an den Palast vom Pharao als Sohn von der Tochter vom Pharao. Also am Pharao sein adoptierter Enkelsohn. Und so startet die Geschichte von Moses, der adoptierte Enkelsohn vom Pharao. Aber auch ein hilfloser Start, ein trauriger Start, ein Start voller Verzweiflung und Leid und Schmerz. Es ist nicht einfach eine romantische, schöne Geschichte, das Leid von einer Mutter. Die Verzweiflung, das eigene Kind müssen weggeben. Aber trotzdem göttlich geführt. Da haben wir den Moses. Und ich finde speziell, was Gott für Menschen erwählt, um eine Hauptrolle in seiner grossen Geschichte zu schreiben. Der Moses. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über den Namen? Moses. Das ist ein bisschen irritierend, aber es fällt uns nicht mehr auf. Moses ist ein ägyptischer Name. Kein hebräischer. Der Pharao hat Ramses geheißen. Ramses, Moses. Jetzt macht es Klick. Hat auch ein ägyptischer Pharao geheißen, der hat Tutmosis geheißen. Ich muss einen kleinen Vergleich machen, dass uns das in den Kopf hineingeht. Stellt euch ein urchiges Schweizer Grüppli auf dem Rütli vor. Auf dem Rütli. Sorry. So. Uri Schweiz und Unterwalden. Mit dem Hans Rudi, dem Bertha, dem Willi und dem Trudi. Und dann kommt der Retter. Dann kommt der, der die Schweiz in die Unabhängigkeit führt. Und sein Name? Nicht Wilhelm Tell, sondern Mustafa. Oder Mohammed. Oder Ali. Gell, da haben wir das hebräische Volk Israel. Eine starke eigene Identität. Israeliten, Hebräer. Nachkommen von Abraham, Isaac, Jakob. Und dann kommt der Befreier, der Retter, der, den Gott erwählt, der Moses. Der Moses. Das ist speziell. Und der Moses, im Blut zwar Hebräer, aber sonst durch und durch Ägypter. Ägyptische Erziehung genossen, fließend in der ägyptischen Sprache, in der ägyptischen Schrift, ausgesehen wie ein Ägypter, ägyptische Tattoos gehabt. Ein Ägypter. Wenn er später auf Midian kommt, dann sagen sie, einen Ägypter haben wir getroffen. Ägypter. Im Blut Hebräer, sonst durch und durch Ägypter. Und er wird zur Hauptgestalt vom Alten Testament. Der Moses. Er weiß selber nicht genau, wer er ist. Ein bisschen gespaltene Person. Er weiß nicht genau, wo er herkommt. Er weiß nicht genau, wo er dazugehört. Und Gott wählt immer wieder solche Moses. Wenn du das Alte Testament und die Bibel allgemein liest. Und egal, wer du bist, egal, wo du herkommst, egal, was für eine Geschichte du hast, egal, wie verworren und verwirrt das ist, Gott will dich. Und mit dem Moses sagt er einmal wieder klar, Gott wählt. Nicht einfach die Heiligen, nicht einfach die, die gut ins Bild hineinpassen, sondern er wählt immer wieder das, was nicht glänzt, das, was nicht ist, damit er gross wird. So, der Start vom Leben von Mose ist rüttelig und er wird noch rüttliger. Eines Tages, der Mose ist unterdessen ein erwachsener Mann, ein erwachsener Ägypter, aber er geht zu den Hebräern und er schaut ihnen zu bei den Lastarbeiten, die sie machen, bei dieser Sklavenarbeit. Und wahrscheinlich hat der Mose etwas gewusst von seiner Herkunft. Ich weiß nicht, die Bibel schweigt über einige Sachen, da hat viele offene Fragen, aber er fühlt mit diesen Hebräern mit, die da leiden. In der Sklaverei. Und er sieht einen Ägypter, der einen Hebräer schlägt. Und dann steigt Wut in ihm auf. Ungerechtigkeit fühlt er. Und dann lesen wir im 2. Mose 2,12. Da blickte Mose sich nach allen Seiten um. Links, rechts, einmal drüllen. Sieht niemand. Und als er sah, dass kein Mensch sonst da war. Erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Der Moses wird zum Mörder. Moses, der Mörder. Kaltblütig, erschlagen. Mit der eigenen Füße, vielleicht noch einen Stein zur Hilfe genommen. Und verscharrt im Sand. Das ist nicht die Tat von einer Minute. Da schaufelst du dann mal ein bisschen. Drei zugedeckt. Moses, der kaltblütige Mörder. Vielleicht kann man ihm noch gute Absichten unterstellen. Gell? Immerhin hat er Ungerechtigkeit gefühlt und etwas für Gerechtigkeit tun. Aber es bleibt dabei, der Mose ist ein Mörder. Und viele Jahre später, oder einige Jahre später, ja nicht einmal ein Jahr vielleicht, steigt der Moses den Berg Sinai auf. Und dort hat er die steinerne Tafel und den Finger Gottes, schreibt die 10 Gebote auf die Steine. Und er wird selber lesen, wie der Finger Gottes Gebot 5 schreibt, du sollst nicht töten. Moses, der Mörder. Der Mord wird bekannt, der Pharao gehört davon und dann geht es an Mose an den Kragen. Es würde ihm an den Kragen gehen, der, Mose will sie, der Pharao will seinen Tod und der Moses, er rennt davon. Er rennt davon, er flüchtet. Raus aus Ägypten, der Mose flüchtet in die Wüste. In die gleiche Wüste, wo er später als Befreier das Volk Israel führt, dorthin flüchtet er. Er flüchtet in die Wüste. Er geht noch nicht durchs Rote Meer, geht wahrscheinlich oben durch, ist einfacher. Aber er geht in die Wüste und er kommt nach Midian. Midian. Und dort in Midian sieht er das erste Mal den Berg Sinai. Der Berg, der Horeb, hat verschiedene Namen. Horeb, Berg Sinai, der Berg, der Gottesberg, wo er später wird aufsteigen, wo er die 10 Gebote bekommt, was er zu einem wichtigen Ort wird für seine Gottesbegegnungen. Dort in Midian wird sein neues Zuhause für 40 Jahre. 40 Jahre ist der Moses in Ägypten, 40 Jahre ist der Moses in Midian. Und in Midian kommt der Moses zu einem islamischen Imam, er lebt in einer Moschee und heiratet seine Tochter. Nein, warte, nicht ganz. Er kommt zu einem buddhistischen Mönch, lebt in einem Kloster in den Bergen und heiratet dem seine Tochter. Nein, war auch nicht ganz. Der Moses kommt zu einem heidnischen Götzenpriester, wohnt in seinem Haus und heiratet seine Tochter. Jetzt haben wir es. Der Moses kommt zum Jethro. Der Jethro ist ein Götzenpriester vom Land Midian. Und der Mose lebt in seinem Haus. Es wird sein Zuhause, seine Heimat. Und er heiratet seine Tochter, Zippora. Sie kommen das Kind über. Und das Kind von Moses und der Zippora kommt der Name Gershom über. Was bedeutet Fremdling? Hat man früher noch mal Kinder so getauft. Gell? Einfach so, wie es dummste gerade gegeben haben. Wir fühlen uns fremd, du heisst es fremd. Ich finde das immer so. Naja. Einmal ist es ja gut rausgekommen. Aber nicht, einmal nicht. Der Jakob, dem sein Name war Fersenhalter. Wie er bei der Geburt die Ferse vom Esau gehabt hat. So Zwillingsgeburt hinten rausgekommen ist, mit der Ferse in der Hand. Darum hat er zum einfach da auf Jakob, Bedeutung Fersenhalter. Aber er hat ja nachher einen neuen Namen bekommen, Israel. Also ist noch, Gott hat es gut gemeint. So, da ist der Moses. In Midian, bei dem Priester von Midian, gegründete Familie. Und die Identität von Moses ist schon noch recht gespalten, nicht, wenn man das so hört. Wer bist du eigentlich, Moses? Wer bist du? Sicher nicht der Held, den wir uns vorstellen. Bist du ein Ägypter? Irgendwie schon. Bist du ein Hebräer? Irgendwie schon. Ein Mörder? Ja. Ein Flüchtling? Vaterlos? Mutterlos? Jemand, der vom Leben davor rennt. Und was ist eigentlich dein Glaube, Moses? Was glaubst du? Ägyptischer Götterkult? Ein bisschen Anbetung vom Sonnengott Ra. Midianitisches Priestertum, dort bei dem heiligen Berg. Und in dem Mix noch ein paar alte hebräische Geschichten von Yahweh, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wahrscheinlich irgendwie so. Wahrscheinlich ist da der Mix in der Person Moses. Und das Bündel Chaos mit Namen Moses erwählt Gott und sagt, ich werde dir zeigen, wer ich bin. Ich zeige dir, wer ich bin. Ich werde mich dir offenbaren. Ich werde dir meinen Namen geben. Und mit meinem Namen wirst du zu meinem Volk gehen und mein Volk wieder in mein Land führen. Aber zuerst brauchst du 40 Jahre Geduld. 40 Jahre Geduld. 40 Jahre ist der Moses in Ägypten, 40 Jahre in Midian und dann nochmal am Schluss 40 Jahre in der Wüste mit dem Volk Israel. In Midian ist er in seinem mittleren Lebensabschnitt, man könnte Midlife-Crisis sagen, gell? 40 Jahre in Midian erschafft, als Kleintierzüchter, ein Hirt. Vielleicht auch ganz glückliche Jahre. Geheiratet, Familie, ein Job, ein Zuhause. 40 Jahre ist eine lange Zeit. Und dann, nachher gehe ich nicht mehr weiter in der Geschichte, kommt Exodus Kapitel 2, Vers 24 und 25. Der König von Ägypten stirbt. Der Pharao stirbt. Und die Israeliten leiden immer noch. Und die Last von der Sklavenarbeit. Und sie schreien. Sie schreien. Und dann sagt die Bibel, der Schrei von seinem Volk, der ist emporgestiegen zu Gott. Und Gott ergreift ihn. Und wir lesen, als Gott nun ihr Wehklagen hörte, dachte er an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah die Israeliten an. Da kommt ein ganz spezieller Satz. Und Gott wusste. Man kann auch sagen, Gott fühlte. Oder Gott erkannte. Gott fühlt den Schmerz. Gott spürt das Leid. Er sogar noch mehr. Er kennt den Schmerz. Und er kennt das Lied. Warum? Und Ben darf wieder vorkommen. Wir gehen noch in ein Lied. Warum? Weil viele, viele Jahre später kommt der wahre Befreier. Und sein Name ist nicht Moses, sein Name ist Jesus. Auch bei ihm sind vorher 400 Jahre Stille gewesen. 400 Jahre Stille. Und dann wird er geboren. In einer Krippe. Der Moses bei seiner Geburt in einem Korb, nach seiner Geburt in einem Korb, Jesus in einer Krippe. Auch Jesus war nach seiner Geburt am Leben bedroht gewesen. Auch dort hat es ein bisschen Psychopath von einem König gehabt, der alle Buben wollte umbringen. Und Jesus ist entkommen, er ist geflüchtet. Wohin? Auf Ägypten. Auf Ägypten. Auch der Retter, nicht nur der Retter von Israel, der Retter von dieser Welt, kommt aus Ägypten. Bei Mose rettet das Passahlamm vor dem Tod. Jesus sagt, ich bin das Passahlamm. Jesus ist der größere Moses. Der Moses hat das Gesetz auf dem Sinai empfangen. Jesus hat das Gesetz erfüllt auf dem Berg Golgatha. Gott weiß, er kennt den Schmerz und er spürt jede Ungerechtigkeit, wie Gott selber hat den Weg auf die Erde gemacht. Ist hineingestiegen ins Leid von seinem Volk. Ist hineingestiegen in den Schmerz von uns Menschen. Gott weiß, er kennt, er weiß. Die ganze Bibel erzählt eine grosse Geschichte. Eine grosse Geschichte. Wie ein guter Gott kommt und Menschen vom Leid, von der Ungerechtigkeit, von der Unterdrückung in die Freiheit führt. Und die Frage ist, wem folgst du nach? Der Gott ruft dich. Wem folgst du nach? Der Befreier, sein Name ist nicht mehr Moses. Sein Name ist Jesus. Und er ruft dich auf eine Reise. Und wir lesen es da hinten. Auf eine Reise in die Freiheit. Und zu dem möchte ich dich einladen, heute Morgen. Den Start von dieser Reise antreten, ganz neu. Eine Reise ins zweite Buch Mose, aber eine persönliche Reise in die Freiheit. Ich möchte gerne beten und dann gehen wir in ein Lied. Und ich danke dir, Jesus, dass du der wahre und grösser Moses bist, der kommt. Und dein Volk in Freiheit führt. Ich danke dir für die Geschichte vom Exodus, vom Auszug. Ich bitte dort, wo wir selber geknechtet sind unter so Pharaos, in unserem eigenen persönlichen Leben, in unserem Alltag, dort, wo wir nicht in dieser Freiheit leben, dort, wo wir uns gewöhnt haben an 400 Jahre Lastarbeit in der Hitze vom Tag, unter der stechenden Sonne. Dass du uns aufrüttelst, dass du uns wieder das Bild von Hoffnung vor Augen malst. Das Bild von dem Leben mit dir. Das Leben in Freiheit, das Leben in einer gesicherten Identität. Und danke Gott, das Hoffnungsbild weiter. Danke, führst du uns in das Land, wo von Milch und Honig überfließt. An einen Ort, wo es kein Leid mehr gibt, kein Schmerz, kein Tod, wo jede Träne abgewischt wird. Ins wahre, verheißene Land. In einen Ort, an einen Ort von Sicherheit bis in Ewigkeit. Und ich bitte für die Zeit, wenn wir in das zweite Buch Mose hineingehen, dass immer wieder Resonanz passiert in unserer eigenen Seele. Dass die grossen Geschichten immer wieder unseren Alltag, unsere alltäglichen Geschichten beschreiben. Dass wir uns immer wieder an dir festheben. Auch wenn wir manchmal murren und grummeln, wie das Volk Israel. Auch wenn wir unzufrieden sind, auch wenn unser Leben komisch und rüttelig aussieht wie das von einem Moses. Danke, hast du etwas vor mit uns. Danke, wählst du uns. Danke, sagst du, ich will dich. Und danke, schreibst du deine Geschichte mit uns. Und auch wenn wir jetzt das Lied singen, deine Geschichte, wir schreiben sie mit. Sie hört nicht auf im zweiten Buch Mose, sie geht weiter. Wir schreiben deine Geschichte als dein Volk, als ein freies, erlöstes Volk. Was für ein Privileg. Amen.